Hallo und herzlich willkommen zu Folge 143 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich zum zweiten Mal den Sebastian von HabitKit im Podcast. Er ist nach etwas mehr wie 2 Jahren, damals war das Folge 42, also 101 Folgen her, wow. Also nach etwas mehr wie 2 Jahren, Anfang Oktober 23, ist er wieder zurück im Podcast. Damals hat er ja um die 5000 Euro MAA gemacht und wieder in Teilzeit gearbeitet. Und heute macht er in Spitzenzeiten bis zu 30.000 Dollar, ist es nicht Euro, Dollar, Monatsumsatz. Ne? Das hat viel mit saisonalen Schwankungen zu tun, da sprechen wir heute auch drüber. Wir sprechen auch darüber, wie er den Sprung dann in die Vollselbstständigkeit damals geschafft hat, was er noch alles macht, was denn der Gamechanger war, wie man auf ein Billboard am New York Times Square kommt, was echt total beeindruckend ist. Und wir sprechen natürlich drüber, was er heute Neues baut, nämlich er baut gerade eine neue App. Wir reden aber auch drüber, ob er die beiden anderen von damals noch baut. Das waren WinDiary und LiftBeer, eine App zum Tracken vom Gewichtheben sozusagen, von seinem Training. Genau, das haben wir alles im Podcast drin. Also ist eine brei gefüllte Folge, denke ich, mit vielen Tipps und Insights, wie er auch mit den Schattenseiten umgeht. Bootstrapping eben, genau. So, und bevor es jetzt direkt losgeht, noch eine Bitte. Ich habe noch viel zu wenig Podcast-Bewertungen. Was ist denn eigentlich da los? Kannst du bitte kurz auf Pause drücken und den Podcast bewerten oder auch gern weiterempfehlen? Also einfach hier in Apple oder Spotify. Natürlich auch abonnieren gern und auf jeden Fall bewerten. Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen, damit andere den Podcast auch finden. Vielen Dank schon mal dafür. Genau. Vorschläge für neue Gäste und Feedback zum Podcast kannst du ganz einfach über happy-bootstrapping.de einkippen. Da kannst du auch Werbeanfragen abdroppen. Ich habe einen neuen Partner, das hörst du dann heute auch. So, jetzt geht's los mit der Folge mit Sebastian und mir. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Sebastian, und willkommen zurück bei Happy Bootstrapping.
Hi, Andi. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. Ist ja auch schon echt ein bisschen her, fast 2 Jahre. Wir haben im Oktober 23 haben wir gesprochen, in Folge 42, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Seitdem ist, glaube ich, viel passiert. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal denen, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
Jo, genau. Also, ich bin Sebastian, ich komme aus Moers in NRW, bin aktuell 32 Jahre alt und ich bin ein Fulltime-Indie-Hacker bzw. Bootstrapper und mache meine eigenen mobilen Apps und vermarkte und verkaufe die im App Store bzw. auf Google Play. Aktuell ist es hauptsächlich meine größte App HabitKit, die hilft Leuten dabei, gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte wieder sich abzugewöhnen.
Da bin ich auch gespannt, wie du selber HabitKit nutzt. Also ich nutze es auch noch. Ne? Ich habe es genutzt, als ich meine Jogging-Karriere auch dieses Jahr begonnen habe, eben im Januar. Die war dann leider im Mai vorbei. Habe ich dir gerade schon erzählt mit einem kleinen Muskelfaserriss. Aber ich habe tatsächlich das motiviert getrackt und dann musste ich es leider sein lassen. Also für die, die App noch nicht kennen, du hast ja jetzt auch hier einen HabitKit, das Sweater an, wo ich sehe diese... Ja, den Graph der meiner Habits, wie ich das tracke sozusagen. Was ist denn so das Kernfeature für dich von HabitKit und warum funktioniert es so gut?
Genau, das Kernfeature von HabitKit ist eigentlich, dass man die Konsistenz seiner Gewohnheiten in einem etwas größeren Bild sieht. Also man sieht nicht zum Beispiel, also eine große Habit-Tracking-App ist zum Beispiel Streaks. Aber da sieht man in dem Mainscreen eigentlich immer nur, wie viele Tage man in Folge schon diese Gewohnheit erfolgreich abgeschlossen hat. Also wenn du 10 Tage dran bist, steht da dann eine große 10 an deiner Gewohnheit. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte ein etwas größeres Bild meiner Konsistenz. Und genau, das große Feature von HabitKit ist quasi, dass du einen großen Kalender hast. Das sieht so aus wie so eine Kachelansicht. Und die Reihen sind quasi die Wochentage und die Spalten sind die Wochen. Und ja, das sieht dann so aus wie ein Kalender und jede Kachel in dieser Ansicht ist quasi ein Tag. Und wenn du dein Habit da an dem Tag gemacht hast, dann ist diese Kachel farblich markiert und wenn nicht, dann eben nicht.
Im Prinzip für die Entwickler unter euch, das ist wie ein GitHub Contribution Graph, nur eben mit verschiedenen Icons und Farben, so dass es eben ein bisschen moderner auch aussieht. Und da ist ja auch viel passiert. wenn wir jetzt mal die Reise zurück machen, also ich nutze die App selber auch, kann es auch sehr empfehlen für die ganzen Leute, die gern prokrastinieren, werde ich auch. Ich glaube, ich habe in der Folge da auch schon drüber philosophiert, dass ich da auch selber manchmal Probleme habe. Ich werde auch einen coolen TED-Talk verlinken hier, der Inside the Mind of a Master Procrastinator, den packe ich immer aus bei der Gelegenheit. Das ist ganz gut erklärt, warum man das braucht. Deswegen gibt es den Podcast übrigens auch jeden Donnerstag, weil das ist quasi auch so ein Habit von mir. Der muss donnerstags kommen und der muss da auch fertig sein, weil es hilft mir brutal, mir diesen Druck selber zu machen. Ja, Folge 42, da hast du, glaube ich, warst du bei 5000 MAA und hast, glaube ich, ein Jahr vorher dir ja ein Sabbatical gemacht, um an der App zu entwickeln. Und dann, als wir gesprochen hatten, bist du wieder in Teilzeit bei deiner vorherigen Firma eingestiegen gewesen. Da gab es ja jetzt ein paar Änderungen im Laufe der 2 Jahre. Wie ging es denn nach der Podcast-Aufnahme weiter? Haben so viele Happy Bootstrapping gehört, dass du dann direkt danach aufhören konntest? Oder wie ging die Reise weiter?
Ja, genau, das war der große Erfolgsindikator. Ja, also im Endeffekt war es tatsächlich so, dass kurz nach unserer Podcast-Folge ich dann quasi vor der Entscheidung stand, den Job wieder zu kündigen, weil, ja, wie gesagt, ich hatte das ja schon damals gesagt, die Umsätze sind immer weiter gestiegen und ich habe ja auch nebenbei weiter gearbeitet an den Apps und die immer weiter verbessert und ja, das hat sich immer so, ist halt immer weiter gewachsen und dann stand ich halt vor der mehr oder weniger schwierigen Entscheidung, wieder diesen Job zu kündigen. War natürlich ein bisschen bitter zurückblickend betrachtet, dass ich quasi überhaupt wieder zurückgegangen bin. Aber das weiß man natürlich vorher auch nicht. Ja, aber genau, ich glaube, dann im November habe ich dann den Entschluss gefasst, wieder zurück in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen und ja, mich voll auf meine eigenen Apps zu konzentrieren.
Weil du wusstest, dass zum Januar hin alle sich wieder viele Dinge vornehmen, die sie nicht machen und du dann diesen Schwung mitnehmen kannst? Oder mich interessiert bei solchen Sachen immer, zu welchem Zeitpunkt bist du rübergegangen und wie hast du die Entscheidung gemacht? Also hast du da schon so viel Umsatz? Umsatz ist ja das eine, aber was auf deinem Konto ankommt, das andere. Hast du das schon, war das schon so wie in deiner, ja, hast du schon so viel aufs Konto überwiesen bekommen, wie du in deiner Anstellung hattest, oder bist du dann ein Stück ins Risiko gegangen?
Ich bin noch, den Betrag meines Gehalts hat es noch nicht gematcht. Also ich bin schon ein bisschen ins Risiko gegangen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das auch immer weiter wachsen wird. Und zu unserer damaligen Aufnahme, da gab es HabitKit dann ja ungefähr ein Jahr. Also ich glaube, ich hielt es im November 2022 released. Und da habe ich ja den ersten Winteraufschwung noch gar nicht richtig mitgekriegt, weil die App dann noch so frisch war. Aber genau, im November hatte ich dann den Entschluss gefasst, meine Stelle wieder zu kündigen. Und dann kam auch der Dezember und der Januar. Und da habe ich dann direkt gemerkt, wow, also die Umsätze explodieren hier in den Wintermonaten. Und wenn das halt so weitergeht, dann brauche ich mir gar keine Sorgen machen über irgendwelche Risiken.
Mhm. Wie hat dein Chef dann reagiert? Er hat dann gesagt, hier, das war das letzte Mal und die Türe ist zu, oder wie ging das so?
Das hat er explizit nicht gesagt. Also ich habe mich auch super mit allen da verstanden und es sind auch teilweise meine Freunde gewesen, also Freundschaften, die sich da aufgebaut haben in der Zeit bei der Firma. Also das haben alle verstanden und fanden das auch cool, genauso wie sie es cool fanden, als ich schon zurückgekommen bin oder als ich das erste Mal gekündigt bin, habe. Also das war gar kein Problem, aber es war jetzt schon unausgesprochene Realität, dass ich jetzt mit Sicherheit, wenn ich nochmal zurückgehe in das Angestelltenverhältnis, dass es dann nicht mehr bei der Firma wahrscheinlich sein wird.
Aber hast du dann nochmal irgendwelche Freelancing-Sachen gemacht oder hast du dich wirklich dann in diesem ersten Jahr, wenn du so willst, dann ab November, ab 24 sozusagen, also ab Januar, Februar so, hast du dich dann da komplett 100% auf HabitKit konzentriert in dem Jahr?
Also ich hatte dann im November gekündigt und dann war ich ja erst im Februar 2024 raus.
Stimmt, ja.
Aber da habe ich mich dann von da an komplett auch auf HabitKit fokussiert. Und ja, Freelancen mache ich gar nicht, habe ich nie gemacht und habe ich auch ehrlich gesagt gar kein Interesse dran. Das ist irgendwie sowas ganz anderes. Also wenn mein App-Business irgendwann mal zusammenbricht, dann gehe ich wahrscheinlich wieder ins Angestelltenverhältnis. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie der Typ fürs Freelancen bin. Da muss man ja auch sehr extrovertiert sein und ständig irgendwelche neuen Kunden akquirieren und so. Ich glaube, das ist nichts für mich.
Aber interessant, dass du sagst, du würdest sogar wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du dann sagst, okay, dann probiere ich halt was anderes, aber dass du dann das so machst oder.
Also das wäre natürlich die erste Lösung, dass ich versuche, irgendwie eine neue App zu starten oder ein neues Business natürlich. Hm. Aber wenn das dann auch nicht funktioniert, irgendwann holt einen dann ja auch die Realität ein. Man muss ja auch irgendwie Risiken abwägen und auf sein Privatleben gucken. Ich meine, jetzt, als ich damals das erste Mal meinen Job gekündigt habe, da war ich ja 29 oder 30, also auch noch relativ jung. Klar, ich bin jetzt immer noch jung, ist ja erst 2 Jahre her. Aber man wird ja älter, hat andere Verantwortung, will vielleicht auch mal eine Familie gründen, irgendwie ein Haus kaufen und so. Und dann braucht man ja halt auch einfach die Sicherheiten.
Ja. Hast du da jetzt was an deinem Leben an sich geändert? Das ist immer so, glaube ich. Also, wenn du jetzt einen angestellten Job hast, dann hast du deine Urlaubstage und dann weißt du, okay, ich muss die irgendwann nehmen, sonst verfallen die oder lass mir die ausbezahlen. Also, wie hast du das gemacht? Bist du in Urlaub gegangen letztes Jahr und warst du 30 Tage weg? Warst du länger weg, weil du von unterwegs aus arbeiten konntest? Oder ist das jetzt alles so miteinander vermischt, dass du das so gar nicht siehst, so eine Trennung?
Ja, also so eine richtige Trennung sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ja das Tolle an meinem Job. Also ich habe die komplette Freiheit aktuell, sowohl kreativ als auch zeitlich gesehen. Ja, und genau, ich muss mir gar keine Sorgen darüber machen, wie viel ich jetzt arbeite gerade oder wie viele Tage ich weg bin. Weil das Schöne an meinem Businessmodell ist ja auch, dass das mehr oder weniger aktuell passiv reinkommt. Also klar hat mein Arbeitsoutput natürlich einen Einfluss auf die Einnahmen und alles langfristig gesehen, aber jetzt kurzfristig gesehen, ob ich jetzt diesen Monat arbeite oder nicht, hat gar keinen Einfluss auf meine Einnahmen. Deswegen, also ich bin da total frei und ich track auch gar nicht meine Arbeitszeiten oder Urlaubszeiten. Ja, das ist ein Lifestyle-Business.
Ja, das hast du, glaube ich, in deinem Newsletter geschrieben, sprechen wir auch noch drüber. Werbung. Die meisten von uns starten klein, sei es ein Foodtruck, ein Pop-up-Store oder ein Marktstand. Die Anfangsphase ist Experimentierzeit, aber ein paar Dinge sollten vom Start weg solide funktionieren. Das Kassieren zum Beispiel. Und hier kommt PostGo ins Spiel, eine mobile Kasse, mit der du jede Art von kontaktloser Zahlung in Sekunden annehmen kannst und Bargeld natürlich auch. Das Terminal selbst ist super kompakt, kabellos und sorgt dank WLAN und 4G dafür, dass du ohne Ausfälle kassieren kannst, auch unterwegs. PostGo hat aber noch mehr zu bieten. Du kannst deinen Warenbestand verwalten, Kundenprofile und Rabatte anlegen und sogar einen Onlineshop anbinden. Und das ist eben das Spannende, du investierst nicht in eine Einzwecklösung, sondern in ein durchdachtes Tool, das mit dir wächst. Besonders cool finde ich, du kannst praktisch umsonst mit PostGo durchstarten. Für die ersten 12 Monate tragen die Partner der Initiative Deutschland zahlt digital alle Kosten. Dazu zählen der Zahlungsanbieter Unser, der PostGo entwickelt hat, aber auch Mastercard und andere große Payment-Player, die kleine Händler bei der digitalen Transformation unterstützen wollen. Wenn du mehr über PostGo erfahren möchtest, geh jetzt auf unzer.com, da schreibt sich unzer.com und den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Du hast dann, okay, gab es dann jetzt in 24, ich nehme an, wenn die ganzen Vorsätze vorbei sind, dann ging es auch erstmal wieder nach unten. Was für sich dann auf den Sommer hin, da haben die Leute dann schon vergessen, dass sie eigentlich bis zum Jahresende 20 Kilo abnehmen wollten oder 10. Und dann vergisst man das. Hast du das gemerkt? Und was hat es mit dir gemacht, wenn die Kurve nach unten geht?
Ja, also 2024 hat die Saisonalität total reingekickt. Also Dezember, Januar waren super hohe Einnahmen. Ich glaube, $30.000 pro Monat. Und dann ist es natürlich im Frühling und Sommer wieder runtergegangen bis auf irgendwie 15.000. Und das ist dann ja eine Halbierung quasi deiner Einnahmen. Und das macht einen dann schon irgendwie immer so ein bisschen nervös. Aber solange sich das Base-Level von Jahr zu Jahr immer erhöht, also mache ich mir da auch mittlerweile gar keine Gedanken mehr. Also mittlerweile ist das Base-Level ja auch dann im Sommer so hoch, dass ich gut davon leben kann. Und deswegen macht mich dieser Saisonalitätsfaktor gar nicht mehr so nervös.
Hat er jetzt dann dieses Jahr, also 25, dann noch mehr reingekickt, weil du vielleicht, was weiß ich, in dem App Store noch weiter vorne bist, dass du dann im Dezember, Januar noch mehr hast und dann es noch mal weiter runtergefallen ist? Weil wenn die Zahlen größer werden für Dezember, Januar, dann ist ja auch der Fall größer sozusagen.
Also es hat sich mittlerweile ein bisschen, also 2 Jahre in Folge so bewahrheitet, dass sich die Umsätze dann im Sommer immer halbieren. Im Vergleich zum Dezember, Januar. Ja, aber klar, die Zahlen waren jetzt natürlich noch mal krasser. Gerade weil im Dezember 2024 ist auch noch mal was Großes passiert, was mein Business super weit vorangebracht hat. Und zwar eine Erwähnung in einem YouTube-Video von dem The Studio Channel. Das war super wichtig für mein Business und hat es noch mal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Und dementsprechend waren diese Zahlen natürlich nochmal ganz anders.
Das habe ich für später noch drauf, aber jetzt, wo du es erwähnst, was war das genau? Das war da hattest du keinen Gastauftritt, sondern jemand hat die App getestet und dich erwähnt und du wusstest gar nichts davon. So war das, glaube ich, oder?
Genau so war es, ja, genau. Ich saß irgendwie Mitte Dezember irgendwie auf der Couch und habe mich dann gewundert, so warum bimmelt mein Handy die ganze Zeit? Da hatte ich halt noch die Notifications von der Sales-App quasi an. Habe ich mittlerweile ausgemacht, weil es einfach zu nervig ist. Ja. Da habe ich mich gewundert, ey, das ist ja heute in einer Tour nur am Bimmeln. Und dann habe ich drauf geguckt und dann habe ich gesehen, in der letzten Stunde irgendwie $1,000 Umsatz gemacht. So, was ist da denn los? Und ja, dann habe ich halbe Stunde später, ich habe den Film noch zu Ende geguckt mit meiner Freundin. Dann habe ich mich danach an den Laptop gesetzt und mal geguckt, was so bei X gepostet wird. Und dann hat tatsächlich ein Follower von mir gepostet, ey, hier HabitKit ist bei The Studio in dem Video. Und das war ein Video, da haben die einfach irgendwie Apps getestet, irgendwie 10 Apps, die wir dieses Jahr cool fanden. Und da war dann auch HabitKit bei. Und ja, das war irgendwie nur ein 30-sekundiger Clip über die App, aber hatte riesige Auswirkungen auf die Umsätze und Downloadzahlen.
Ja, und halt sowas danach, also greifen das dann andere Medien auf und schreiben darüber, wirst wahrscheinlich dann von dem YouTube-Video jetzt verlinkt werden, weiß nicht, ob die noch ein Newsletter zu ihrem Kanal haben und dann, also hat es über mehrere Tage danach gehalt oder länger?
Also im Sinne von Erwähnungen in anderen Medien oder so habe ich da nichts registriert, aber dieses Video wird auch immer noch, glaube ich, relativ viel geklickt und wurde damals auch dann ziemlich viel geklickt. Und ich glaube, viele Leute finden immer noch die App über dieses Video. Es hat, glaube ich, irgendwie über 1 Million Views oder so auf YouTube.
Okay, das ist krass für so ein Video. Ja, genau.
Und das hatte auch einen langfristigen Einfluss auf mein Business. Also und zwar dadurch, dass dann viele Leute aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel die App gedownloadet haben und gekauft haben, hat sich dadurch halt auch meine Platzierung im App Store für den US App Store quasi verbessert. Und das war dann natürlich auch ein großer Boost nochmal, so dass ich dann kontinuierliche Einnahmen über diesen künstlichen Boost hinweg habe.
Das ist interessant, ne? Man beschäftigt sich das ganze Jahr mit App Store Optimization und Marketingmaßnahmen und wie komme ich dann voran? Und dann schaust du einen Film und jemand released ein Video, wo deine App erwähnt wird und alle deine Metriken sind total positiv verfälscht sozusagen.
Okay. Ja, aber habe ich gern mitgenommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, hast du danach Kontakt mit denen gehabt oder ist es einfach dann so? Ist ja ein größerer Kanal, glaube ich.
Ja, genau. Ich habe danach den Redakteur, der meine App vorgestellt hat quasi und da reingebracht hat, mit dem habe ich kurz geschrieben bei Threads, glaube ich, und habe mich bedankt und gesagt, dass das halt einen super krassen, positiven Einfluss auf mein Leben jetzt hatte und gesagt, dass ich dankbar dafür bin. Und dann meinte der, dass er das gern gemacht hat, dass er die App cool findet. Und ja, aber das war es eigentlich.
Ja. Ist ja auch das Wichtigste, wenn du so eine ehrliche Empfehlung hast, da kannst du noch so viel machen mit Affiliate oder Platzierung bei Influencern. Wenn dann sowas passiert, ist halt, das ist brutal, okay, interessant. Hast du dann, wenn so ein Kanal dich erwähnt, sind es dann hauptsächlich Subscriptions gewesen oder Lifetime-Deals? Die Lifetime-Deals gibt es ja auch noch, glaube ich, oder?
die Lifetime-Deals gibt es auch noch und ja, das war ganz gemischt, also kann ich gar nicht sagen, was da jetzt irgendwie mehr geklickt wurde. Also generell schließen natürlich mehr Leute ein Abo ab, einfach weil es niedrigpreisiger ist, aber ich glaube, das Verhältnis hat sich da jetzt durch dieses Video nicht geändert.
Nicht, okay, interessant. Okay, also weiß ja nicht, wer sonst so Videos guckt, aber okay. Interessant, was ist sonst passiert bei HabitKit? Was hast du in den 2 Jahren? Es gibt ja, also es ist ja wahnsinnig viel passiert. Du schreibst ja auch Newsletter, kommen wir auch später noch drüber. Es gibt ja nicht nur neue Icons und Farben. So, was hast du in den letzten 2 Jahren gelernt über die Nutzung und was hast du dazu entwickelt an Features?
Ja, ich habe einige Features gemacht, seitdem wir, glaube ich, das letzte Mal geredet haben. Ich habe mich ziemlich lange mit so ein paar nativen Features beschäftigt, hauptsächlich die Homescreen-Widgets. Da kam dann ja mit einem iOS-Update die Möglichkeit, dass man die interaktiv machen kann. Und das war vorher nicht. Und das hatte halt, dadurch, dass ich Flutter nutze, also dieses Cross-Plattform-Framework für meine Apps, dass ich quasi mit einer Codebase sowohl für iOS als auch Android releasen kann, muss ich immer so einen kleine Extrawurst für die nativen Features machen. Das heißt, ich musste die Homescreen-Widgets nativ für die iOS-Seite entwickeln und nochmal nativ für die Android-Seite, um diese Interaktivität zu gewährleisten. Und das war super viel Arbeit, aber das habe ich dann abgeschlossen. Ich habe neue, unterschiedliche Ansichten rausgebracht. Früher gab es halt nur diese längliche Kachelform, aber ich habe mittlerweile halt auch eine Monatsansicht rausgebracht oder eine Ansicht, die dir die letzten 7 Tage anzeigt. Ich habe ganz viele Sachen konfigurierbar gemacht, irgendwelche Einstellungen an der App, wie viele Tage dir angezeigt werden oder ob du lieber Icons oder lieber Emojis verwenden willst für deine Habits und so.
Ich hab mehrere die, Habits am Tag war noch, glaube ich, eins. Das hatte ich.
Genau. Achso, also, ja, da haben wir in der Folge, glaube ich, drüber geredet, ne?
Ja, ich glaube, ja, das kam noch rein.
Ja, da habe ich in dem Moment, glaube ich, gerade dran gearbeitet und das habe ich dann natürlich auch dann kurz nach der Folge quasi released. Ja, also jede Menge passiert bei HabitKit. Ich wünschte, ich hätte mehr geschafft, weil meine To-Do-Liste ist auch super lang, aber ja, kann dir gar nicht sagen, woran es jetzt lag, ob es dann irgendwie auch Motivation war. Man nimmt sich immer mehr vor, als man eigentlich wirklich schafft. Und,
ja.
Aber ich bin zufrieden mit dem Zustand der App aktuell.
Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube, man muss auch immer sich Ziele setzen, die ein Stück weit unrealistisch sind, dass man auch vorankommt, weil sonst ist es auch schwierig. Wie entsteht deine To-Do-Liste für HabitKit? Hast du ein Feature-Request-Board, das public ist? Kriegst du so viel Feedback? Also man könnte jetzt ja naiv meinen, hey, die App, die müsste doch eigentlich jetzt fertig sein in den 2 Jahren. Das ist aber halt nie fertig wahrscheinlich. Also kriegst du da viel Feature-Requests oder wie entsteht deine To-Do-Liste und wie priorisierst du das dann?
Ich krieg tatsächlich super viele Feature-Requests. Ich krieg bestimmt jeden Tag irgendwie 5 bis 10 E-Mails im Sommer und im Winter kriege ich so an die 20 E-Mails pro Tag oder 30, wo Leute sich irgendwelche Features wünschen oder Bugs beschreiben, die ich doch bitte mal fixen soll. Genau, also da kommt super viel Feedback von den Nutzern. Ich krieg super coole Ideen, wenn ich irgendwie auf Social Media, auf X oder LinkedIn unterwegs bin und andere Features von Indie-Hackern sehe oder was die so bauen. Da werde ich auch häufig inspiriert. Und das Wichtigste ist natürlich, ich bin halt immer mein eigener User. Also ich benutze ja HabitKit auch selber und ich weiß dann immer genau, was jetzt eine gute Ergänzung für die App wäre oder was halt auch nicht. Und so entsteht dann irgendwie meine To-Do-Liste irgendwie ganz natürlich. Ich habe jetzt irgendwie auch keine Public Roadmap oder irgendwie Feature Request Board. Da denke ich mir auch ehrlich gesagt immer, dass das ja irgendwie eine Einladung auch wäre für Leute, die meine App kopieren wollen und gucken wollen, wo genau die sich jetzt irgendwie verbessern müssten. Deswegen nehme ich davon lieber Abstand, lasse das alles private. Aber ich schreibe mir natürlich jedes Feedback immer auf und versuche es dann auch zu implementieren, wenn es passt zu der App.
Und wie gehst du da vor? Machst du das, wo du selber Bock drauf hast, was du selber cool findest? Oder hilft es schon, wenn 10 User sich mit dem gleichen Vorschlag melden und du priorisierst es dann hoch, auch wenn du vielleicht selber keinen Bock drauf hast?
Nee, eigentlich mache ich das immer nur, ich implementiere immer nur die Features, auf die ich auch selber Bock habe. Also ich lasse, wenn mir jetzt 20 Leute schreiben würden, bau doch jetzt mal irgendwie ein Pomodoro-Timer noch in die App ein oder so, dann sage ich halt nein, weil das passt nicht in die App rein. Oder ich habe da auch keine Lust drauf, das jetzt in diese App reinzubauen. Oder wenn die irgendwas anderes vorschlagen, was da nicht reinpasst, dann lasse ich das. Und ich muss da halt irgendwie auch Lust drauf haben.
Okay, und hast du dann ein Support-Tool, wo du das irgendwie versuchst, irgendwie zusammenzufassen, oder läuft es alles per E-Mail?
Also genau, die Nachrichten kommen per E-Mail meistens rein und ich übertrage das dann in mein, ich habe da in Notion so eine kleine Tabelle, wo ich dann die Features tracke. Da mache ich immer noch ein Plus eins dran, wenn sich noch jemand das wünscht. Dann kann ich schon danach filtern oder sortieren. Genau, ein bisschen sortieren, wie viele Leute sich das wünschen. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Faktor bei meiner Roadmap.
Was hast du gerade selber an Habits in deinem Habit-Kit stehen, über die du reden kannst? Also wozu nutzt Sebastian seine eigene App?
Ich habe eigentlich schon, seitdem ich die App das erste Mal released habe, habe ich ein Habit-Set, was ich seitdem tracke. Also es sind, glaube ich, irgendwie vier Habits, also dass ich täglich lese, dass ich mich versuche, gesund zu ernähren. Also da geht es dann hauptsächlich darum, dass ich jetzt mein Kalorienziel nicht komplett abartig überschreite. Jeden Tag Sport machen und jeden Tag mindestens einen kleinen Spaziergang machen. Das sind so die vier wichtigsten Habits, die mich so grounden im Alltag. Die würde ich auch immer weiterhin tracken und ja, das ist halt super wichtig für mich. Und dann kommen halt immer noch so ein paar zusätzliche kleine Habits hinzu, die ich mir dann so für kleinere Zeiträume vorgenommen habe. Also aktuell zum Beispiel versuche ich wieder Spanisch zu lernen und will dann irgendwie so eine Lesson pro Tag machen. Das track ich dann mit der App. Oder mir in letzter Zeit hat mir auch so ein bisschen was Kreatives abseits von meinem Business gefehlt und ich habe angefangen zu malen, obwohl ich vorher halt noch nie irgendwie was mit Malen oder Zeichnen irgendwie zu tun hatte. Aber es macht mir total Spaß und da versuche ich auch einfach jeden Tag irgendwie so ein bisschen was zu machen. Das hilft mir dann auch, wenn ich das mit Habit Kit tracke.
Interessant. Ja, also hast ja UI jetzt selber gemacht von der App, da hat man ja auch schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Also, aber ja, verstehe ich. Ja, das ist ja so mit Ölfarben dann oder mit was malst du?
Nee, ist hauptsächlich dann erstmal einfach nur so ein bisschen zeichnen mit Feinliner oder Bleistift.
Ja.
Genau, so Ölfarben habe ich noch nicht explored. Aber ich bin auch noch ganz am Anfang von meiner Journey und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich nicht alles hasse, was ich gemalt habe.
Okay, verstehe ich. Also ich habe da null Talent. Meine 7-jährige Tochter, die kann das schöner wie ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, man kann es auch ein Stück weit trainieren. Von daher hilft es wahrscheinlich schon, wenn du da auch ein Habit hast, ja. Hat sich an deinem Pricing was geändert, seit wir gesprochen haben, oder ist das gleich geblieben?
Boah, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also ich glaube, als wir das letzte Mal miteinander geredet haben, war ich, glaube ich, kurz davor oder habe kurz vorher das Pricing für iOS geändert und habe die Preise quasi verdoppelt. Also dass es nicht mehr $1 pro Monat kostet, sondern $2. Genau, dieses Pricing habe ich auch auf Android getestet, aber da hat es gar nicht funktioniert, also da hat dann gar keiner mehr gekauft. Genau, deswegen ist es jetzt aktuell so ein kleines Ungleichgewicht. Ja,
nee, das habe ich Leute gemacht, können sich das auch leisten, die können sich das leisten.
Das ist irgendwie ein bisschen unfair, ne? Ich habe schon mal überlegt, ob ich schon alleine aus Prinzip das Android-Pricing quasi hochziehe und mir damit selber schade, aber alleine aus Prinzip und Gerechtigkeitsgefühl das trotzdem mache, aber mal schauen. Bisher habe ich es noch nicht gemacht.
Ja, also ich habe da, und der Lifetime-Deal, ich kann jetzt in der App selber das, ich habe damals natürlich den Lifetime-Deal gemacht als Schwabe, fängt man ja an zu rechnen und dann guckt man sich, naja, was machen wir denn da? Hast du da, ich bin mir aber gar nicht mehr ganz sicher, was habe ich denn für den, vielleicht versuch's gerade mal nebenher nachzuschauen, was kostet der Lifetime-Deal und kostet der gleich auf iOS und Android?
Nee, genau, also ich habe dann quasi die Preise für alles verdoppelt. Also früher waren es, glaube ich, $16 und jetzt sind es $32. Und genau, also es variiert dann immer für jedes Land, weil dann unterschiedliche Umsatzsteuern und was weiß ich da drauf kommen.
Okay, ich habe 20,99 € habe ich damals am 8.8.23.
Ja. Ja.
War der Lifetime-Deal sozusagen, ja.
Okay.
Ah ja, du, ist glaube ich interessant, weil es ist ja immer wieder auch ein Thema in der Szene. Macht man überhaupt Lifetime-Deals? Macht man es nur am Anfang und hört dann irgendwann damit auf? Versuchen ja dann viele auch den Switch und es funktioniert nicht. Aber du bist nach wie vor, machst beides.
Ich mache nach wie vor beides. Ich kriege sehr viele Feature-Requests im Sinne von, bau doch mal ein Cross-Device-Sync ein, also Synchronisation zwischen unterschiedlichen Devices. Und weil aktuell sind die Daten in HabitKit halt alle noch komplett lokal. Du kannst dir deine Daten zwar importieren, exportieren in einem File, aber es ist halt manuell. Und ja, um so eine Synchronisation zu bauen, müsste ich ja dann quasi auch noch irgendwie eine Backend-Infrastruktur aufbauen und die produziert dann ja auch bei der entsprechenden Menge an Nutzern relativ, also kann ich dir gar nicht sagen, aber es produziert ja auch auf jeden Fall Kosten. Genau, zusätzlich zu der Datenbank muss man dann ja auch noch irgendwie diesen Sync-Service haben. Das kostet dann ja natürlich auch Geld und ja, da muss man natürlich auch seinen Lifetime-Deal quasi so einbepreisen, dass sich das halt auch lohnt, wenn die Leute halt wirklich Lifetime-mäßig da bleiben. Und ja, das fällt mir unglaublich schwer. Ich bin ja auch jetzt kein großer Statistikverfechter. Ich gucke mir jetzt auch nicht alle Zahlen immer von der App an und ich track auch nicht, wie die Leute genau die App nutzen und wie lange und wie oft und was weiß ich. Deswegen fällt mir das unglaublich schwer, da irgendwie dieses Feature zum Beispiel zu implementieren. Ich experimentiere damit aktuell rum, aber dieser Lifetime-Deal, der macht es mir auf jeden Fall schwerer, sowas dann zu machen. Also wenn man jetzt nur Subscriptions hätte, dann wäre das natürlich deutlich einfacher.
Ja, verstehe, weil du müsstest mir ja dann, also würdest vielleicht jetzt mit meinem günstigen Angebot dann Minus machen dann irgendwann. Oder müsstest du dann irgendwann einen zweiten Lifetime-Deal anbieten, dass du dann die Sync-Features dann bekommst. Ja, das ist nicht so einfach.
Ja, ist nicht so einfach. Okay. Wird wahrscheinlich auch viele Leute wütend dann machen, wenn es dann irgendwie ein neues, wenn die nochmal bezahlen müssten für irgendwas.
Ja. Ja. Ja, verstehe. Die beiden anderen Apps, du hattest ja, das ist jetzt für die erste Folge nicht gehört haben, du hast damals mit Liftbier angefangen. Das ist so eine App, um zu tracken, wie viel man pumpt, sage ich jetzt mal plump, also wie viel Gewicht erstemme ich, in welcher Wiederholung und solche Sachen. Und das war nicht so erfolgreich. Dann hast du HabitKit trotzdem gemacht, das war super erfolgreich und hast du danach WinDiary gemacht und das hat auch wieder nicht so richtig funktioniert. Aber die Apps gibt's heute beide noch.
Genau, die Apps gibt's, die gibt's beide heute noch, aber ich entwickle die aktiv gerade nicht. Also ich mache dafür jetzt keine Updates oder so. Und ja, also aktuell wird sich da jetzt auch in naher Zukunft nichts dran ändern, weil der wirtschaftliche Erfolg war halt einfach dann nicht da. Also es lohnt sich nicht. Also da stecke ich meine Zeit dann lieber in HabitKit oder was Neues.
Ja. Nutzt du die beiden selber noch, oder?
LiftBear benutze ich immer noch zum Tracken meiner Workouts, so alle jeden zweiten Tag, wenn ich pumpen gehe. Aber WinDiary muss ich sogar ehrlich gesagt gestehen, dass ich das jetzt auch schon länger nicht mehr benutzt habe.
Ja, aber es sind noch online. Ich hab vorher die Webseiten aufgerufen und habe gesehen, ey, die gibt's noch zum Download. Also deswegen dachte ich frag dich mal. Und man sieht ja auch im App Store, was du noch gemacht hast. Dann kommt man ja auch drauf. Mhm. Ja. Was hat sich so in deinem Marketing-Game verändert für die App? Ich habe gesehen, du hast diese Show ja schon erwähnt, da verlinke ich auf jeden Fall. Du warst auch in ein paar amerikanischen Podcasts zu Gast, zum Beispiel jetzt auch, glaube ich, neulich erst bei Starter Story, ist ja auch hat auch eine hohe Reichweite. Also hast du viel PR-Arbeit gemacht oder was hat dir geholfen, noch zu wachsen? Was sind so die Hebel?
Also diese Auftritte in den Shows oder in den Videos, die habe ich jetzt gar nicht selber aktiv irgendwie angeleiert oder so. Meistens sind die Leute dann auf mich zugekommen und meinten, okay, hey, das wäre doch cool, wenn du in die Show kommst und darüber sprichst. Und dann habe ich dann natürlich auch immer zugesagt, weil ich mir dann auch denke, ist natürlich eine coole Opportunity. Ich bin ja selber gar nicht irgendwie so extrovertiert und habe so viel Bock, da irgendwie mich da irgendwie darzustellen oder so. Deswegen fällt mir das immer schwer. Im Nachhinein bin ich dann immer froh, weil ich bin halt auch kein Marketing-Experte und das sind so die wenigen Chancen, die sich mir bieten, wo ich dann ohne große Arbeit reinzustecken, halt meine Apps auch irgendwie bewerben kann oder meine Personal Brand. Und ja, genau, abseits von diesen Auftritten hat sich an meiner Marketingstrategie gar nicht so viel geändert. Also das ist auch ein großes Problem, also meines Businesses. Also ich, wie gesagt, ich kann halt kein Marketing und mein Wachstum, mein Umsatz basiert aktuell halt komplett eigentlich auf der Platzierung im App Store und Google Play. Also wenn die irgendwann mal ihren Algorithmus so umstellen, dass HabitKit nicht mehr ganz oben für verschiedene Keywords ist oder so, dann sieht's natürlich auch irgendwie schlecht für mich aus, weil ich habe halt nicht viele andere Kanäle abseits von meinen Social-Media-Sachen, wo ich dann halt irgendwie Entwicklungsupdates poste oder so. Aber das bringt halt auch jetzt nicht so viele Leute mehr zu der App im Vergleich zu den App Store-Kanälen.
Musst du da jetzt viel aktiv machen? Also so App Store-Optimization oder ist das irgendwann fertig optimiert? Musst du das ständig optimieren? Oder ist es jetzt dadurch, dass du die Verkäufe und ich glaube, HabitKit wird zumindest bei Google wird angezeigt über 500.000 Downloads? Reicht es aus, dass du das im Auge behältst oder musst du da ständig dranbleiben und optimieren?
Nee, genau, an dem Setup habe ich jetzt schon lange nichts mehr geändert eigentlich. Also ich denke mir immer, never change a winning system. Da möchte ich auch gar nicht irgendwie groß rum experimentieren. Ich denke mir, solange ich jetzt relativ weit oben bin, wäre es einfach Quatsch, jetzt da groß irgendwelche Sachen zu ändern. Deswegen lasse ich da die Finger von. Wer weiß, ob man dann, also wenn ich jetzt was ändere und dann stürze ich vielleicht wieder ab, war eine schlechte Änderung, stelle ich mir mal die Frage, komme ich dann so schnell wieder zurück, wenn ich das jetzt wieder zurückdrehe? Und also das kann dir ja auch niemand voller Selbstbewusstsein irgendwie sagen, weil niemand genau weiß, wie Apple oder Google das da im Hintergrund laufen. Und deswegen lasse ich da die Finger von aktuell.
Kannst du denn sehen, was dir am meisten geholfen hat, die Nutzerzahlen zu erhöhen? Also ja, jetzt klar, das Video, wo du schon angesprochen hast, aber kannst du das ansonsten auch so Auftritte in Shows dann sehen, dass die so einen Impact haben, wie du es jetzt beschrieben hast?
Ja, also genau, also dieser zum Beispiel das The Studio Video, das war halt krass für mich, aber das lag jetzt auch mitten in der Wintersaison, in der ersten richtigen.
Gutes Timing.
Ja genau, war das halt ein super Timing auch, deswegen verzerrt das natürlich auch ein bisschen die Zahlen, weiß ich nicht genau, aber im Endeffekt das Wichtigste ist halt einfach meine Platzierung im App Store. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen Sprung gemacht habe oder irgendwie auch nur ein, zwei Positionen weiter nach oben geklettert bin, konnte ich da immer eine Korrelation zu meinem Umsatz aktiv sehen. Also das ist halt einfach das Wichtigste für mich, dass ich da relativ weit oben bin.
Hast du die Times Square-Platzierung, die werde ich auf jeden Fall verlinken. Also kannst du vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und du warst da auf dem Billboard am Times Square zu sehen, was ja auch schon in New York City, was schon total abgefahren ist. Konntest du das sehen? Hat es einen Impact gehabt?
Genau, also das war damals ein Gewinnspiel von der Firma Revenue Cat, die ich auch nutze, um meine Subscriptions abzuwickeln in meinen Apps. Genau, da habe ich mich dann einfach irgendwie angemeldet für dieses Gewinnspiel, habe dann auch tatsächlich mit HabitKit gewonnen. Es war einfach Zufall und dann haben die gesagt, so hier, du kriegst jetzt einen Slot am Times Square auf einer dieser großen Reklametafeln, wo du deine App bewerben kannst. Und das war eine super coole Experience natürlich und ich habe das natürlich auch genossen, dass dann meine kleine App da auf dieser riesigen Reklametafel in einer der krassesten Städten der Welt lief. Das habe ich natürlich genossen, aber zahlentechnisch hatte das keinerlei Auswirkungen auf die App. Ja, es war mir aber fast schon klar. Also wer läuft denn da über den Times Square und scannt dann einen QR-Code von irgendeiner App, die da gerade läuft?
Hey, jetzt tust du den ganzen Marketern Unrecht, die sich da einbuchen, aber hast du die Werbung dann selber designen müssen und was kommt da drauf oder haben die das sozusagen mitgemacht?
Nee, genau, die hatten so ein Template. Ich musste einfach nur ein paar Screenshots liefern und den Text, den ich da haben wollte. Und dann haben die das schon gemacht, genau. Das hätte ich ja auch schlecht liefern können, so ein Mensch ohne große Designkenntnisse.
Haben die dir dann ein Bild davon geschickt oder warst du wahrscheinlich selber nicht zu dem Zeitpunkt in New York, wo das gelaufen ist?
Mhm. Ja, genau, die haben mir tatsächlich sogar ein Video geschickt. Ja, das war ganz witzig. Cool. Ich glaube, das war irgendwie zu der Zeit, wo gerade die Fußball-Weltmeisterschaft oder so lief. Mhm. Und auf diesem Video kann man sehen, dass da irgendwie ganz viele Leute im argentinischen Trikot oder so unten feiern. Wahrscheinlich hat die Fußballmannschaft gerade gewonnen. Sieht ein bisschen so aus, als würden die Habit Kit abfeiern, aber war leider nicht so.
Aber gutes Timing an vieler Stelle jetzt hier auf jeden Fall. Wenn du jetzt, und da kommen wir auch noch drauf, du arbeitest ja auch ein bisschen so an so Side-Projects, aber siehst du denn neue Mitbewerber aufkommen in deinem Umfeld und haben die überhaupt eine Chance, im App Store jetzt in der Nähe zu dir zu kommen? Also die Frage ist auch ein bisschen, wenn jemand jetzt eine neue HabitKit-App bauen würde, wie würde der denn Nutzer bekommen? Weil der würde jetzt wahrscheinlich weder die Erwähnung bekommen, weil du ja da schon sehr gesättigt bist. Also ist es überhaupt möglich, dass da noch Wettbewerber kommen?
Also ich glaube, also man kann es halt nie so genau sagen, weil man weiß nicht, wie der App Store funktioniert. Also ich habe es ja schließlich auch geschafft, in diesen gesättigten Markt einzudringen quasi meine Platzierung mir da zu erarbeiten. Das heißt, also Platz für neue Apps ist da immer. Und wenn man irgendwie ein überzeugendes Konzept zum Habit-Tracking hat, dann kann ich mir immer vorstellen, dass man da irgendwie auch noch Fuß fassen kann. Und ich sehe auch aktiv Leute, die auch noch Habit-Tracking-Apps machen. Und ich sehe auch häufiger Leute, die dann irgendwie versuchen, HabitKit zu kopieren. Irgendwie das, sei es halt nur das Konzept. Das ist ja auch vollkommen okay. Also das Konzept habe ich ja auch quasi nur von GitHub quasi geklaut oder geborgt. Aber manche Leute sind dann ja auch ein bisschen dreister und klauen dann auch die komplette User Experience von HabitKit. Ja, solche Leute werden es wahrscheinlich dann nicht im App Store machen. Also man sollte schon immer irgendwie seinen eigenen Twist mit reinbringen und eigene Ideen haben und auch selber hinter dem Produkt stehen. Dann habe ich aber auf jeden Fall das Gefühl, dass man immer da noch irgendwie Fuß fassen kann.
Und wenn du jetzt eine neue App bauen würdest, dann, du hast ja den Pomodoro-Timer schon erwähnt, da bleibt man mal bei dem. Da gibt's ja wahrscheinlich auch schon ein paar. Wenn du jetzt heute eine Pomodoro-App starten würdest, was denkst du, was wären die größten Hebel? Wo würdest du die ersten User bekommen? Von deinem Profil aus jetzt, weil du schon ein bisschen reich warst, glaube ich, was hast du auf, ich nenne es mal noch Twitter, da hast du, glaube ich, um die 20.000 Follower oder mehr sogar.
Mhm. Und, ich glaube 18.000.
Oder 18, auf LinkedIn 5.000 und du hast einen eigenen Newsletter. Reicht sowas schon, um so eine kritische Masse zu erreichen? Würdest du jetzt Outreach zu dem Redakteur machen, der dich in einem Video erwähnt hat, oder was wären so deine Kanäle, wenn du was Neues starten würdest?
Also genau, du hast ja gerade schon gesagt, also aktuell arbeite ich so ein bisschen an einem kleinen Side-Project und ich habe mir gedacht, ich habe mal Lust, eine Pomodoro-Timer-App zu machen. Genau, und wenn ich die dann jetzt hoffentlich vielleicht noch dieses Jahr release, dann sind natürlich meine Follower auf Twitter und LinkedIn und auch meine Substack-Newsletter-Subscriber, die sind natürlich von riesigem Wert. Und ich glaube schon, dass man da jede Menge erste Klicks quasi kriegen kann. Und das ist ja auch super wertvoll. Das zeigt dann ja auch dem App Store quasi. Mhm. Also, wie gesagt, niemand weiß, wie der Algorithmus funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die dann schon merken, oh, hier kommen Leute von außen, suchen explizit nach der App, wollen die ausprobieren. Das ist ein Indikator dafür, dass es eine gute App ist. Lass uns die etwas weiter höher positionieren. Und ja, also das ist halt irgendwie so eine Kombination. Also ich werde natürlich wieder ausführlich App Store Optimization betreiben, also die ganzen Keywords recherchieren und versuchen halt das beste Setup zu finden. Und zusätzlich versuche ich dann halt über meine Build-in-Public-Kanäle irgendwie ganz natürlich zu sharen, was ich da gerade mache und wie erfolgreich das ist oder wie unerfolgreich das ist.
Verstehe. Würdest du auch Platzierungen kaufen? Also würdest du in den App Stores dir so einen Sponsored Slot holen?
Ja, das würde ich vielleicht mal ausprobieren. Also aktuell mache ich es mit HabitKit, mit einer super kleinen Summe irgendwie pro Monat, die ich da reinstecke, um so ein paar Ads zu kaufen. Aber ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass es irgendwie zum Erfolg führt, gerade für so niedrigpreisigere Apps. Also wenn du da irgendwie $2 im Monat bezahlst für die App, aber ich musste schon irgendwie im App Store schon $3 investieren, damit der User überhaupt die App runterlädt. Hm. Wie gesagt, ich bin kein großer Statistiker und ich track die Zahlen so nicht. Das muss man dann alles irgendwie ausrechnen, aber das ist mir zu mühselig, deswegen mache ich es nur zum Spaß höchstens.
Verstehe. Wir haben einen eigenen Newsletter, haben wir gerade schon angesprochen. Der heißt Building an Indie App Business. Da hast du jetzt, ich habe gesehen, 75 Ausgaben geschrieben. Wie viele Menschen lesen den? Wie viele Abonnenten hast du da?
Genau, ich habe jetzt ungefähr, also ziemlich genau vor einer Woche oder so, waren es 1000 Subscriber bei Substack.
Glückwunsch, ja, super.
Dankeschön. Ja, und ich stelle mir das ganz wertvoll vor. Also man hat dann ja auch wirklich die Möglichkeit, in die E-Mail-Inbox der Leute zu kommen, wenn man mal was Neues startet oder launcht. Und ich glaube schon, dass das wertvoller ist, als jetzt irgendwie ein unverfänglicher Post auf Twitter oder LinkedIn. Mhm. Ja, deswegen, das ist ganz cool eigentlich, dass ich da schon mittlerweile 1000 Leute erreichen kann.
Ich lese ihn ja auch und du schickst mir, ich habe einen englischen Happy Bootstrapping Newsletter, wo ich so mit AI ein bisschen denke, so, ich habe da, wie war denn das, als du, ich glaube, als du angefangen hast, habe ich den subscribed und habe selber ein Profil gehabt und dann kamen schon, ich glaube, ich schon 50, 60 Leute gesammelt und habe ein Jahr lang nichts geschrieben, ne? Da dachte ich, okay, jetzt fange ich mal an und darf aber nicht viel Aufwand machen, ist gerade ganz okay, gibt's halt quasi eine Zusammenfassung von der Folge, einfach auch, um mal zu gucken, wie da das Feedback ist und danke dafür, dass du da ein paar rüberschiebst. Bei dir ist es ja so, du versuchst einmal die Woche zu schreiben. Du hast dich jetzt sogar im September dafür entschuldigt, dass du mal eine Woche nichts geschrieben hast. Das fand ich interessant. Also ist es auch ein Habit von dir, dass du so ein bisschen selber reflektierst im Newsletter, was habe ich die Woche eigentlich geschafft, an was arbeite ich gerade? Oder ist es auch ein Stück weit Bild in Public für dich nach wie vor?
Ja, das ist auf jeden Fall in erster Linie Bild in Public. Also einfach nochmal ein bisschen ausführlicher schreiben, was habe ich gemacht, was geht mir gerade so im Kopf rum und was sind die nächsten Schritte in meinem Business. Und zum anderen ist das halt auch irgendwie ein bisschen therapeutisch für mich. Ich habe ja jetzt, ich bin ja Solo-Entwickler und ich arbeite da komplett alleine dran und da fehlt einem halt manchmal irgendwie dass man irgendwie mit anderen Leuten auch, genau, Feedback-Kanal, dass man mit anderen Leuten spricht und sich austauscht und da kommen dann auch immer ganz viele E-Mails und Kommentare. Die Leute geben mir ihren Input zu meinen Gedanken. Das hilft mir total. Und auch als Commitment-Tool. Also ich denke mir halt immer so, ich muss jetzt unbedingt diese Woche was machen, damit ich was habe, wo ich sonst
Content hast. Okay, so kann man sich auch unter Druck setzen.
Ja. Okay, ja, genau, okay. So ist es ja halt auch. Das gleiche Prinzip auch bei meinem Twitter-Kanal oder LinkedIn. Also ich versuche ja irgendwie jeden Tag irgendwas zu posten. Mhm. Klar, viele Posts sind halt auch irgendwie dann gar nicht mal so interessant, wenn ich irgendwie die Icons geupdatet habe oder so, haben wir ja gerade drüber geredet. Aber ich versuche halt trotzdem jeden Tag irgendwie ein kleines Stück zu machen und mich zu motivieren, da irgendwie weiter dran zu arbeiten und ja, das motiviert mich halt einfach, wenn ich weiß, so, wenn ich heute nichts mache, dann habe ich auch nichts zu posten.
Wie machst du sonst mit Bild in Public? Also sharest du deine ganzen Zahlen noch immer public? Hast du aufgehört damit? Bist du ein Stück weit weniger transparent geworden, weil es eben so viel, ja, ist ja heute wahrscheinlich auch viel einfacher, so eine HabitKit-App mit Claude oder so Cursor nachzubauen. Hast du damit ein bisschen aufgehört?
Ja, genau. Also letzten Winter, so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo das The Studio-Video rausgekommen ist, habe ich dann auch aufgehört, meine Umsatzzahlen halt so aktiv zu sharen. Ich habe halt gemerkt, dass je häufiger ich das mache, desto mehr schamlose Klone kommen von HabitKit in den App Store und werden reingespielt. Deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen dadurch halt irgendwie zu begrenzen, dass ich das jetzt nicht mehr so aggressiv irgendwie auf meinen Kanälen verbreite. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das was gebracht hat. Es kommt halt auch weiterhin, kommen die ganzen Klone, Nachahmer raus. Aber im Endeffekt ist da auch nie was Schlimmes draus entstanden, weil halt die Nachahmer jetzt irgendwie nie den Drive haben, das irgendwie bis zum Ende durchzuziehen. Und die wollen halt wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach irgendwie das schnelle Geld machen, irgendwie mit einem Klon. Aber man muss ja schon irgendwie den langen Atem haben, Hipster. Deswegen ist da noch nie was Negatives draus entstanden. Ja, ich habe aufgehört, diese Zahlen halt irgendwie öffentlich zu scheren. Ja, aber es gibt ja auch irgendwie Tools wie Sensor Tower oder so. Da kann jeder irgendwie nachgucken, was eine App ungefähr macht. Also die Zahlen, die da stehen, die stimmen auch ungefähr.
Okay. Ah, das kannte ich jetzt noch nicht. Okay. Damit recherchierst du dann auch, ob es wirklich einen ernsten Wettbewerber gibt, sozusagen.
Könnte man machen, ja.
Ja, okay. Ja, wir haben gerade schon über die Pomodoro-App gesprochen. Ich habe das so verstanden, dass du ein bisschen raus wolltest aus der Flutter-Ecke. Du hast dich ein bisschen mit Xcode, SwiftUI, native App-Entwicklung beschäftigen wollen und da bist du dann auf das Thema Pomodoro gekommen. Und einfach, weil du mal was anderes machen wolltest oder was war die Hauptmotivation?
Zweigeteilt. Also klar, dieser technische Aspekt, der war auch auf jeden Fall damit drin. Ich habe ja jetzt irgendwie die letzten 2-3 Jahre nur mit Flutter gearbeitet und all meine Apps damit gemacht. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, da gibt's halt dann auch manche Herausforderungen oder Schwierigkeiten, wenn man irgendwie immer die neuesten nativen Features unterstützen will. Homescreen Widgets oder Lockscreen, Live Activities oder sonst was. Da gibt's dann immer so Herausforderungen und man muss ja viel sich mit 3 Technologien auf einmal beschäftigen. Und genau, da hatte ich dann Bock, auch mal irgendwie mir die native Seite zumindest auf iOS anzugucken. Das war wichtig für mich bei dem Projekt, dass ich auf jeden Fall was Neues lerne, mal was anderes sehe. Und zum anderen hatte ich natürlich auch einfach Bock auf das Thema Pomodoro Session, weil ich finde, das passt halt erstens perfekt irgendwie auch zu HabitKit. Mhm. Also es ist halt so eine Produktivitäts-App. Und ich habe die Pomodoro-Technik halt auch so ein bisschen für mich wieder neu entdeckt. Also ich habe es lange schleifen lassen, aber jetzt in den letzten paar Monaten hat mir die halt auch extrem geholfen, fokussiert an meinen Apps zu arbeiten. Ja.
Das heißt, die App ist schon so in einem Developer fertig und da nutzt du die schon selber für dich und jetzt tust du die verfeinern und deswegen, also wir nehmen heute am 26. September aus, die Folge kommt im Oktober dann raus, weil du gesagt hast, hey, das wird dieses Jahr hoffentlich noch fertig. Ist es so dein Ziel, dass es dann der Public Launch noch zu Weihnachten passiert?
Spätestens. Ja, das wär auf jeden Fall cool. Genau, also jetzt aktuell ist die natürlich noch in einem super rohen Zustand. Aber ich kann die jetzt schon benutzen für mich selbst. Aber genau, der Plan ist, dass ich da jetzt weiter mit Hochdruck dran arbeite und die auch möglichst schnell halt irgendwie release. Mal gucken. Ich mache mir da jetzt auch nicht zu viel Druck. Also ich will ja auch zusätzlich noch weiterhin HabitKit supporten und da neue Sachen für entwickeln. Da gibt's ja auch viel zu tun. Also es wird halt so ein Mix irgendwie. Aber aktuell macht mir das Pomodoro-Projekt sehr viel Spaß und ja, habe ich Bock drauf auf jeden Fall.
Nutzt du da auch KI in der Entwicklung auch für beides heute schon oder eher für andere Sachen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir Cursor geholt von einem Jahr oder von, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, und benutze das auch super gerne. Das hilft mir total, irgendwie erstens Sachen zu lernen, irgendwelche Konzepte, weil gerade jetzt bei der nativen iOS-Entwicklung kannte ich mich jetzt auch noch nicht so gut aus. Also wenn ich da mal irgendwelche Fragen habe, dann hilft mir das total. Und ja, also es funktioniert auch super mit Flutter. Also da kann man dann einfach sagen, hier, änder mal das. Und dann macht er das eigentlich auch relativ zuverlässig in vielen Fällen.
Wenn du jetzt bist ja jetzt auf dem Apple-Zweig, würdest du dann die Android-Version von der Pomodoro-App wieder über Flutter machen, dann Android nativ lernen oder gibt's die erstmal nur auf iOS?
Genau, die gibt's dann erstmal nur auf iOS. Also okay. Wenn es jetzt einschlägt wie eine Bombe, okay, dann kann man sich nochmal überlegen, ob man Android machen will. Aber ich habe aktuell irgendwie nicht so viel Lust auf Android. Also ich bin auch selber gar kein Android-Nutzer. Hm. Ich habe alles nur von Apple und iOS. Genau, deswegen wird es das jetzt erstmal alles nur auf der Apple-Seite geben.
Hm. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ja, du, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Motivation gesprochen. Das würde mich jetzt tatsächlich erstmal kurz, wenn du jetzt hier so Side-Project anfängst, Pomodoro-Timer, selber Habit-Tracking, wie gehst du da jetzt gerade her? Jetzt haben wir heute, haben wir Freitag. Nehmen wir mal an, nächste Woche ist Oktober, wobei es eine kurze Woche. Wie sieht so eine Woche bei dir aus? Machst du dir Montagmorgens Gedanken, was mache ich die Woche? Wie teile ich mir die Woche ein? Ist es so tageweise, wie du Bock hast? Und dann machst du ein Side-Project, wenn du keine Lust hast auf HabitKit. Hast du so einen durchgetakteten Tag? Mit den ersten 2 Stunden mache ich Feature-Requests, Support, bla bla bla. Dann mache ich ein bisschen Twitter, X, LinkedIn und dann entwickle ich 4 Stunden im Fokus-Modus. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also meistens fange ich an sonntags abends, dann überlege ich mir halt, was will ich eigentlich nächste Woche erreichen. Das schreibe ich mir dann halt in mein Notion so als Ziel über meinen Wochenplan. Und dann fange ich halt so an, mir die Tage so ein bisschen einzuteilen. Jetzt aktuell ist es zum Beispiel so, dass ich dann montags und dienstags komplett für HabitKit reserviere, wo ich dann halt weiter an irgendwelchen Updates oder Bugfixes arbeite. Und jetzt zum Beispiel nächste Woche würde ich dann hingehen und dann quasi mittwochs, donnerstags, freitags mir komplett reservieren für die Pomodoro-App, dass ich die weiterentwickle. Genau. Aber das ist halt auch immer ein bisschen frei. Also ich sehe das jetzt nicht als starres Konstrukt oder so. Wenn irgendwas dazwischen kommt, ich irgendwie eine wichtige E-Mail kriege für HabitKit oder so, dann lasse ich da auch mal dann bei dem Side-Project alles stehen und liegen und mache dann doch wieder HabitKit. Also das ist total frei bei mir, aber Hauptsache, ich habe am Ende der Woche quasi meine Ziele erreicht, die ich mir quasi am Sonntag vorher überlegt habe.
Am Freitag ist Feiertag nächste Woche. Jetzt hast du gesagt, du arbeitest da. Ist das so im Fluss, dass du dann da, oder nimmst du dir da dann auch wirklich frei? Oder ist das Wurst?
Da, wie gesagt, ist halt Wurst. Also wenn meine Freundin da auch frei hat, also, dann mache ich da auch frei oder halt auch nicht. Also so Feiertage und so haben gar keinen großen Einfluss. Feiertage und Wochenenden haben gar keinen so großen Einfluss mehr irgendwie auf mein Leben. Finde ich auch super so. Also wenn ich jetzt nicht eine Partnerin hätte, die noch einen geregelten Tagesablauf mit Job hat und so, dann wäre ich komplett wahrscheinlich raus in dem Wochenrhythmus.
Ja, das ist eine interessante Vorstellung auf jeden Fall. Irgendwie braucht man ja dann trotzdem. Also du hast ja auch schon angesprochen, das ist jetzt so das Thema, wo ich mich ein bisschen interessiert und wo ich auch so ein paar Community-Fragen habe. Wie hältst du selber die Motivation für dich hoch? Jetzt, du hast ja schon beschrieben, hey, das Geld kommt rein, auch wenn ich mal einen Monat nichts mache, so. Mhm. Ist ja auch schon verführerisch sozusagen.
Auf jeden Fall sehr verführerisch, aber im Endeffekt treibt einen ja auch als Selbstständiger immer so ein bisschen die Existenzangst. Also das ist ja nicht Gott gegeben. Also wenn ich jetzt monatelang nichts mache, dann werden halt auch meine Apps irgendwann wahrscheinlich verwelken, nenne ich es mal. Und deswegen, also da ist halt immer der Zweifel so, wie lange kann ich das machen? Bleibt der Erfolg da? Geht's nächstes Jahr wieder runter? Also da ist schon halt immer so ein bisschen auch die Angst und so. Und deswegen ist man da auch dann im Endeffekt auch immer motiviert und diszipliniert, dass man da seine Ziele verfolgt, neue Apps macht, seine bestehenden Apps besser macht. Also ein Motivationsproblem habe ich da jetzt eigentlich gar nicht so.
Auch, also ich hatte es ja neulich auch mit wem hatte ich es denn da? Also das ist so eine, egal ob du jetzt ein Webprojekt hast oder eine App, das ist ja jetzt kein Buch, wo du irgendwann sagst, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt gebe ich das meinem Lektorat, meinen 100 Probelesern und dann mache ich noch eine zweite Iteration und dann gebe ich es in Druck. Fertiges Projekt, so. Das hast du ja auch nicht. Dein HabitKit ist ja wahrscheinlich nie fertig.
Ja, das ist natürlich auch ein großes Problem. Also das schlägt dann natürlich auch teilweise auf die Motivation. Also so langfristige Projekte dann aufrechterhalten, ständig zu verbessern und so. Also da muss man, es ist total schwierig, diesen Spagat zu finden zwischen die alten Projekte weiter zu supporten und irgendwelche neuen Sachen zu starten. Also ich habe jetzt lange Zeit nichts Neues gestartet und mich voll auf HabitKit fokussiert Und da ist man dann natürlich auch ein bisschen ausgebrannt. Und deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschlossen, halt mal diese neuen Sachen halt auszuprobieren mit der Pomodoro-App und der nativen iOS-Entwicklung. Okay. Das ist halt super schwer, da die richtige Balance zu finden.
Ja. Wie stehst du zum Thema, also das ist ja jetzt wahrscheinlich auch eine interessante Frage, das Thema Reproduzierbarkeit von Erfolg. Jetzt hattest du ja schon mal den Fall, dass du die WinDiary-App nach HabitKit gemacht hast und die hat da gar keinen Erfolg gehabt, so sage ich jetzt mal im Vergleich dazu. Wie gehst du damit um und wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn die Pomodoro-App kein Erfolg wird?
Ja, es wäre natürlich schade und traurig. Ja. Es ist dann natürlich super einfach für mich, damit klarzukommen, weil ich ja schon eine sehr erfolgreiche App im App Store habe. Aber für Leute, die dann irgendwie noch nicht diesen Erfolg gehabt haben, stelle ich mir das auch wahnsinnig schwer vor. Also ja, es ist halt einfach so. Nicht alle Apps werden halt ein Erfolg. Man muss immer seine Erwartungen zügeln und das mobile, also generell Selbstständigkeit ist halt in den meisten Fällen einfach so ein Long Game, was man spielen muss. Habe ich ja auch gemerkt damals, als ich mein Sabbatical gemacht habe und das erste Dreivierteljahr an Liftbär gearbeitet habe und das auch keine Früchte getragen hat. Das war auch super hart und schwer für mich. Das irgendwie, das hat schon an Zweifel angeregt und schwierig.
Wann ist denn die App für dich ein Erfolg? Also die Pomodoro-App zum Beispiel. Du hast jetzt gesagt, okay, die anderen zwei, die sind noch da, die kann man noch nutzen. Die eine nutzt du sogar noch, die andere nicht mehr. Für die Leute, die draußen keinen so einen Erfolg haben wie mit HabitKit und die eben eine App bauen und die haben, ist vielleicht die erste App oder die zweite. Was würdest du denen empfehlen? Wie lange soll man sowas machen, bis man dann vielleicht die nächste Idee aus der Schublade nimmt und verfolgt und da versucht, was zu landen? Also wie lange soll man an der Idee festhalten, ist vielleicht die Frage.
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das ist ja auch immer so individuell für jede Person und für jedes Projekt auch. Also als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit in meinem Sabbatical, war es total einfach für mich. Ich hatte mir dieses eigene Ziel gesteckt von, du versuchst es jetzt einfach 12 Monate und wenn es dann nicht geklappt hat, dann gehst du wieder zurück in deinen alten Job und dann ist alles gut und versuchst so ein bisschen weiter an deinen Apps zu arbeiten. Das hat mir sehr gut geholfen, irgendwie so ein bisschen da viel positiver gestimmt zu sein. Aber gerade das genau zu bestimmen, wann ein Projekt erfolgreich ist und wann nicht, also das muss jeder für sich selber wissen. Also wenn irgendwie die Pomodoro-App zum Beispiel jetzt nur ein Viertel des Erfolgs von HabitKit hätte, würde ich sagen, war schon ein totaler Erfolg. Also muss ja jeder selber für sich wissen. Manche Leute würden sich die meine Apps angucken und sagen, ach, dafür stehe ich morgens nicht mal auf. Oder also irgendwelche crazy Investoren oder was weiß ich, weißt du, was ich meine? Also es muss ja jeder dann selber wissen.
Ich glaube, es ist halt, weißt du, das Thema, es ist mein Baby, an dem habe ich so viel entwickelt. Das ist, glaube ich, das, was viele da draußen rumtreiben. Ne? Die fangen mit was an, die entwickeln was, sie stecken Herzblut rein und dann hat es nicht den Erfolg. Und dann, deswegen hat es mich jetzt interessiert, wie du das siehst, dann, wann höre ich damit auf, wann ist es ein Erfolg? Weil du hast ja dich für die Pomodoro-App entschieden, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich hast du 20 Ideen auf deiner Liste und du wirst bestimmt auch geguckt haben, wie viele Pomodoro-Apps da draußen gibt es eigentlich und testest ein bisschen rum, warst mit keiner zufrieden und hast dann gesagt, okay, die größte Motivation ist eigentlich, wenn ich selber was baue und es auch selber verwende und es hat bei HabitKit schon funktioniert. Ist das auch so das, was dich dann auch da motiviert, jetzt weiterzumachen, dass du eben sagst, die Apps draußen, die sind alle blöd oder zu teuer oder was auch immer und da kann ich in eine Nische rein und vielleicht einen gleichen Erfolg landen? Oder ist das erstmal was du ausgeblendet hast, weil du es für dich selber erstmal machst?
Das ist ein Zwischending. Also ein bisschen habe ich das natürlich wirklich ausgeblendet, weil ich bin ja jetzt auch nicht auf den Erfolg dieser App quasi angewiesen. Ich hatte einfach irgendwie Bock, in erster Linie was Neues zu lernen. Und wenn es dann am Ende halt auch irgendwie finanzieller Erfolg ist, cool. Und wenn nicht, dann habe ich halt was Neues gelernt und auch Erfahrung gesammelt wieder, dann mit der nativen Entwicklung zum Beispiel oder auch einfach wieder irgendwelche neuen Businessmodelle im App Store oder so ausprobiert. Also das Learning ist dann natürlich an sich schon ein Erfolg. Ob es jetzt finanziell erfolgreich wird, keine Ahnung. Habe ich vielleicht jetzt im ersten Moment ein bisschen ausgeblendet, aber ich habe die Hoffnung, dass viele Leute das auch cool finden.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, jetzt so abschließend würde mich noch ein bisschen interessieren. Jetzt hast du ja die schon wahrscheinlich ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, auch mit HabitKit. Gab es da mal die ein oder andere E-Mail, die App zu kaufen? Also gibt es sowas in dem Geschäft auch? Bei SaaS ist es ja ganz normal, dass sich irgendwann jemand meldet und sagt, hey, du machst so und so viel MAA und ich kaufe dir das jetzt ab für 3 Jahresumsätze, weil ich kann es selber noch größer machen oder teurer oder was auch immer. Gibt es sowas bei HabitKit auch? Also hat sich jemand mal gemeldet? Und also da würde mich jetzt interessieren, wie sowas dann aussieht, angebotstechnisch, falls passiert ist.
Also mittlerweile ist es ja, also das ist lange Zeit nicht passiert. Und mittlerweile ist es ja bei HabitKit so, dass wenn mir jetzt jemand irgendwie 3 oder 4 Jahresumsätze bieten müsste, dass da schon ziemlich viele Leute allein schon von der Summe her quasi aus der Pool der möglichen Käufer quasi rausfallen. Aber letztes Jahr ist tatsächlich jemand auf mich zugekommen, hat gefragt, also es war, glaube ich, eine Firma aus Israel oder so, die haben gefragt, ob die das kaufen können. Und dann haben die halt auch sich die Zahlen genau angeguckt. Also erstmal bin ich jetzt komplett offen, ne? Also ich habe jetzt, ich würde jetzt niemals sagen, so würde ich niemals verkaufen, egal für welchen Preis. Deswegen habe ich da mal mit denen einfach gesprochen und denen die Zahlen gezeigt und so. Und das war dann aber relativ enttäuschend, weil nach einer kurzen Zeit haben die dann irgendwie gesagt, dass die App doch kein Fit für die ist, weil die Sache mit den Lifetime-Deals hat denen gar nicht gefallen. Und dass die App halt auch so eine relativ hohe Saisonalität hat mit der Fluktuation der Umsätze. Das waren so die 2 großen Kritikpunkte. Aber das war halt super enttäuschend für mich, weil das war halt eigentlich schon von vornherein klar vor den Gesprächen. Das habe ich denen von vornherein gesagt. Und dann war das irgendwie so ein bisschen so, okay, dann hätten wir uns die Gespräche auch sparen können. Aber ansonsten ist noch nie jemand irgendwie auf mich zugekommen und wollte die App kaufen.
Und da tröpfelte eine E-Mail rein von einer israelischen Company und dann hast du mit denen ein paar Remote-Sessions gehabt und ein paar Zahlen geliefert.
Hey, es war so ein, das ging über einen anderen Indie-Hacker, der auch irgendwie mit denen Kontakt hatte oder so. Also, genau.
Ja, interessant. Ja, okay. Ja, ich habe dich ja schon, glaube ich, im Vorgespräch haben wir kurz gesprochen. Ich hatte neulich den, die Folge wird dann bis dahin draußen sein, denn der Martin, der macht die In-Your-Face-App. Das ist dann die Folge 141, glaube ich. Deins wird 143. Der ist bei Z-App dabei. Das ist so ein Subscription-App-Service, wo du ja als Privatmensch oder als Firma kannst du eine Subscription kaufen und dann kriegst du, kannst du 100 verschiedene Apps die installieren, die sonst auch Geld kosten, SaaS, Lifetime, was auch immer. Und die Entwickler kriegen dann halt einen Share, je nachdem, wie der Nutzer die App nutzt. Hast du dir sowas mal angeschaut als Vertriebskanal oder willst du deinen Vertriebskanal selber komplett ownen, so wie es bisher ist?
Ja, also ich owne meinen Vertriebskanal ja eigentlich gar nicht, weil das geht ja so, bei App Store und Google Play. Ja. Deswegen hätte ich damit keine Probleme. Also wenn ich jetzt nur Mac-Apps machen würde, dann würde ich auf jeden Fall das in Erwägung ziehen, bei Z-App mitzumachen. Aber ich glaube, also ich habe mich schon länger nicht mehr mit dem Thema befasst, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, dass man für den iOS-App-Store von Z-App quasi nochmal andere Bedingungen als Entwickler bei Apple akzeptieren muss. Und die erschienen mir im ersten Blick nicht so attraktiv. Und deswegen habe ich das dann ja direkt wieder verworfen eigentlich. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, ist dieser iOS-Z-App-App-Store auch gar nicht mal so erfolgreich oder eingeschlagen wie eine Bombe. Deswegen ist das Thema Z-App gar nicht so relevant für mich gewesen. Aber als Mac-App ist es bestimmt eine coole Sache.
Hast du mal überlegt, eine Mac-App zu machen auch?
Ich habe ein Projekt, also auch ein kleines Side-Project mit 2 ehemaligen Kollegen, wo wir ab und zu sporadisch aus Spaß an einer Mac-App arbeiten. Aber das läuft so vor sich hin und das ist ein absolutes Side-Project, weil ich jetzt mich schon mehr so auf mein Business auch konzentrieren wollte.
Mhm.
Ja, aber vielleicht demnächst, vielleicht gibt es da mal irgendwann einen kleinen Release.
Ein Update.
Machst du ja. Ja.
Aber machst du das, damit du mit jemandem zusammen an einem Softwareprojekt arbeitest und da mal wieder ein bisschen Teamgefühl hast? Das ist ja auch wahrscheinlich schwierig.
Genau, das war ein wichtiger Faktor, dass ich auch ab und zu mal mit anderen Leuten quatschen kann über Business-Sachen. Und zum anderen brauchte ich halt für das Projekt Designfähigkeiten und die zwei sind mehr so im Design- und UX-Umfeld tätig und deswegen war das hier halt irgendwie für dieses Projekt dann ein Perfect Match.
Okay. Gibt's für die Pomodoro-App eigentlich schon einen Namen?
Nee, noch nicht. Aber okay. Ich habe schon ein paar gebrainstormt, aber ich habe mich noch nicht für einen entschieden. Muss auch erstmal gucken, ob die Domains irgendwie verfügbar sind.
Aber ja, das ist das Wichtigste immer. Wahrscheinlich hatte ich schon immer.
Genau.
Wenn mal angenommen, die Domain wird ein Erfolg. Die App wird so, wie du es beschreibst, also die macht 20-25% von HabitKit, dann wirst du ja das zweigleisig fahren wahrscheinlich. Wirst du dann, also ist dein Ziel, später so ein Studio zu haben, das dann mehrere Apps hat, damit du das Risiko verteilst wie in einem ETF-Fonds? Oder willst du wirklich dann nur Konzentration auf ein, zwei Apps, die dann funktionieren?
Nee, also das wäre schon dann ganz cool, die Vorstellung, dass ich ein Portfolio an Apps habe, die gut laufen, damit ich halt so ein bisschen diversifiziert bin, falls es auch mal irgendwelche Ausfälle im App Store oder sonst was gibt. Und ja, genau, das würde ich ganz gerne so handhaben. Ich würde dann jetzt nicht auf Teufel komm raus HabitKit verkaufen wollen oder die andere App irgendwie. Also ich habe erstmal kein Problem damit, zu versuchen, beides gleichzeitig zu machen.
Hm.
Wie gut das dann klappt, ist eine andere Frage.
Ja. Also und auch bei der Pomodoro-App machst du jetzt 100% selbst, ne? Das ist eine Frage, die habe ich vorhin vergessen, aber so, du machst UI selber, du machst komplett alles selber.
Mhm. Ja, genau, das ist der Plan. Also ich überlege halt.
Keine Freelancer, gar nichts sozusagen, oder?
Also ich glaube, für manche Designsachen, ja, das App-Icon oder die App-Store-Screenshots werde ich wahrscheinlich dann schon Designer beauftragen, aber ansonsten mache ich alles dann alleine, so wie immer.
Ja, du, also war ein super interessantes Gespräch. Wie sieht dein heutiger Freitag noch aus? Wirst du jetzt, haben wir kurz nach 11 morgens, ne, jetzt machst du erstmal deinen Spaziergang, dass du dein Habit checken kannst sozusagen. Dann hast du noch was vor. Arbeitest du denn heute an HabitKit oder an der Pomodoro-App?
Heute ist tatsächlich ein etwas besonderer Tag, weil wir jetzt auch die Podcast-Aufnahme hatten und meine Partnerin heute etwas früher frei hat. Da fahren wir gleich dann nochmal ein bisschen shoppen. Und heute ist ja der 26. September und vor ein paar Tagen sind ja neue Apple-Geräte rausgekommen. Deswegen fahre ich vielleicht in den Apple Store und kaufe mir ein paar neue Geräte. Aber erstmal nur
ein paar Testgeräte sozusagen. Dann ist klar, die brauchen wir unbedingt, immer die neuesten.
Ja, genau.
Ja. Ja, dann viel Spaß beim Shoppen und vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mich wieder sehr gefreut und habe einiges mitgenommen.
Dankeschön, Andi. War cool, hier zu sein.
Vielen Dank. Dann mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 143 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Schick mir gern Feedback an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website, ist auch alles verlinkt. Gibt's denn Fragen an Sebastian, die ich weiterleiten kann? Feedback zum Produkt? Schick mir das auch gern. Da würde er sich bestimmt auch drüber freuen. Ansonsten vielen Dank an unser.com für das Sponsoring der Folge. Link ist auch in den Shownotes, falls du Interesse an deren Payment-Produkten hast. Und in der nächsten Woche bin ich auf der Slushed in Heilbronn. Falls wir uns da sehen, schreibt mir gern. Da können wir ein Bierchen trinken oder mal schnacken. Da gibt's auch eine Live-Podcast-Aufnahme. Da habe ich den Johannes Lutz von Duschbrocken auch zum zweiten Mal zu Gast. Die Folge kommt dann auch, ja, wahrscheinlich Anfang November. Und in der nächsten Woche im Podcast, in Folge 144, ist der Johannes Kettmann. Und zwar mal wieder mit einem Hardware-Produkt, mit dem OfficeWalker.com. Office-Walker.com kannst du dir mal anschauen. Das ist ein Walking-Pad ohne Motor. Und da geht dann jetzt bald die Kickstarter-Kampagne los und da haben wir drüber gesprochen, wie baut man sowas eigentlich, wo kommt er eigentlich her, wie kam er auf die Idee, fand ich eine spannende Sache und freue mich auch auf das Release und wir hören uns dann nächste Woche oder sehen uns auf der Slushed. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.